Schön, dass ihr da seid. Zur Veranstaltung die AfD verbieten, sinnvolle Strategie oder strategisches Risiko. Das ist eine Veranstaltung, die wir in der Reihe Was tun aufgelegt haben. Und diese Veranstaltungsreihe wurde geplant und aufgelegt nach den Großdemonstrationen gegen rechts im Frühjahr diesen Jahres oder Anfang des Jahres. Nach den Enthüllungen von Deportationsplänen durch AfD, rechte CDUler, Identitäre und so weiter. Genau, und wir haben uns gedacht, im Kreis von mehreren Gruppen, die hier in Köln aktiv sind, Gruppen und Organisationen, dass es schön wäre, ein bisschen Input anzubieten zu im weitesten Sinne antifaschistischer Politik oder antifaschistischen Fragestellungen. Und in diesem Rahmen findet auch der Abend heute statt. Die ersten beiden Veranstaltungen haben sich damit beschäftigt, zunächst was tun gegen rechts in Ostdeutschland und die zweite mit der Frage Remigration, geheime Deportationspläne oder schon aktuelle Politik. Die zweite Veranstaltung, der Input kann auch noch nachgehört werden auf Radio Nordpol. Und den Input heute, den nehmen wir auch gerade auf für Radio Nordpol, also auch das kann noch nachgehört werden später. Genau, und die Veranstaltungsreihe ist eine Kooperation von Aktiven von der IL Köln, von Herkessin Meidane, Migrantifa Köln, vom Solimit Köln, Lux Köln und vom Grundrechtekomitee. Und ich bin Michelle, ich arbeite beim Grundrechtekomitee und werde den Abend moderieren. Und vielleicht ein paar Worte zu dem, was das Grundrechtekomitee ist. Wir sind ein Verein mit Sitz hier in Köln, aber wir arbeiten im weitesten Sinne bundesweit und manchmal darüber hinaus auch zu Themen von Menschenrechten und radikaler Demokratie. Und haben im Februar auch ein Papier veröffentlicht, das heißt Radikal-Demokratisch gegen den Faschismus, Reflexionen zu einem möglichen AfD-Verbotsverfahren. Und da haben wir noch ein paar Kopien hinten hingelegt und hatten versucht, damals so die Debatte von Pro und Contra ein bisschen zusammenzufassen, aus unserer Sicht sozusagen auf das Thema, also aus einer radikal-demokratischen Sicht. Und deswegen haben wir auch diese Veranstaltung heute vorbereitet. Und bevor ich unseren Gast Sarah Schulz vorstelle, noch ein paar Infos zum Ablauf des Abends. Angekündigt war der Abend als Podium. Das hat nicht ganz so geklappt, aber das ist gar nicht schlimm, das wird trotzdem total interessant. Wir haben den Input von Sarah Schulz gleich, der so 25 Minuten umfassen wird. Und dann haben wir Zeit für Fragen, für Diskussionen, für Austausch. Und dann gibt es auch noch einen Input vom Antifa-AK hier aus Köln, die was zum Thema AfD-Parteitag und Gegenproteste sagen werden und euch alle bitten werden, damit hinzufahren, Ende Juni nach Essen. Genau. Und jetzt kommen wir auch gleich zum Input und da stelle ich Sarah Schulz vor. Dr. Sarah Schulz, schön, dass du da bist. Sarah ist Politikwissenschaftlerin an der Uni Kassel und forscht zu Verschränkungen von Politik und Recht. Und sie promovierte zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung. Diese Promotion ist auch veröffentlicht 2019, kann also noch nachgelesen werden. Gerade forscht sie zu Richterinnen und ihrer sozialen Herkunft an Sozialgerichten und sie hat das Buch Strammstehen vor der Demokratie, Extremismuskonzept und Staatsschutz in der BRD mit herausgegeben oder mitgeschrieben, zusammen mit Maximilian Fuhrmann und das genau kann ich euch sehr ans Herz legen. Sarah wird einiges davon heute Abend auch erzählen, aber es lohnt sich sehr, dieses Buch zu lesen. Und in ihrem Input wird es um ihre Forschung eben zur FDGO gehen, zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung, zu dem Konzept von wehrhafter Demokratie und der Verbindung zu Parteiverboten, also zu dem Thema, um das es heute Abend gehen soll. Und damit gebe ich ab an Sarah.
Schön, dass ihr alle da seid. Ich bin hier eingeladen worden, um so einen kurzen Input zu geben und euch nicht mit so ganz viel historischem Zeug zu langweilen, aber vielleicht so ein paar Argumente anzureißen, die für so eine Debatte AfD verbieten oder nicht, vielleicht nicht ganz unerheblich sind. Das sind teilweise nicht so sehr die juristischen Argumente, sondern eher die politikwissenschaftlichen, vielleicht auch die politischen Argumente. Und vor allen Dingen gehe ich immer ganz gern zurück ein bisschen in die Geschichte, um auch darzustellen, woher kommt denn eigentlich so ein Instrument, woher kommt diese ganze Idee einer wehrhaften Demokratie? um auch klarzumachen, dass es da schon, dass es nicht so ein vom Himmel gefallenes Konzept ist, sondern dass es natürlich eine Geschichte hat und auch sowas wie eine Ideengeschichte hat. Also dass es da auch schon immer politische Kämpfe eigentlich drum gab. Und dass es eigentlich ganz gut ist, auch zu wissen, von welchen Instrumenten man sich so bedient und wo die so herkommen. Genau, wir sind ein bisschen ein kleinerer Kreis, deswegen ist es auch nicht so ein riesiger Vortrag, sondern ein Input, der uns gleich auch schön diskutieren lässt. Also ein dialogischeres Format ist eigentlich auch immer schöner. Ihr könnt sozusagen dann auch direkt Fragen stellen. Ich weiß nicht, du moderierst es wahrscheinlich oder genau, ihr könnt, wir sind hier ja irgendwie so ein bisschen ein kleinerer Kreis. Genau, und dann können wir auch direkt nochmal nachhaken, wenn euch irgendwo was zu kurz war oder ihr gerne nochmal mehr an irgendeiner Stelle was wissen möchtet, kann ich da ein bisschen genauer drauf eingehen. Genau, es gibt ja verschiedene Pros und Kontra-Argumente und ich würde jetzt gar nicht das so ganz starr gegeneinander diskutieren. Ich finde, da kann man auch so ein bisschen Lockerungsübungen machen und muss sich nicht so ganz dogmatisch auf eine Position, auf eine Seite schlagen. Das ist irgendwie unnötig. Ich habe also ein paar Argumente mitgebracht, die das, ich sage mal, ein bisschen komplexer machen. Das sind so drei grobe Themenblöcke und die will ich so ein bisschen, dadurch so ein bisschen detailreicher euch was erzählen. Das eine ist so ein bisschen der Kontext der werdenden Demokratie, wo kommt es überhaupt her, was ist das, was macht das? Das zweite ist ein bisschen, geht um Ausblendung und Verharmlosung von rechten Terror. Und das dritte ist, lässt sich grob zusammenfassen mit der These, ein Parteiverbot ist keine Demokratieförderung. Genau. Und wenn man zum ersten, das ist wahrscheinlich so der historischere und auch so ein bisschen detailreichere, komplexere Punkt, Kontext der werdenden Demokratie, das geht natürlich auf meine Forschung zurück, deswegen ist das auch so ein bisschen detailreich und komplex, aber ich hoffe, ich nehme euch mit und wenn es zu viel wird, können wir nachher dann nochmal reingehen. Ich habe es gegliedert, das sind so drei Unterpunkte. Das eine ist der Mythos der Wehrlosigkeit der Weimarer Republik. Ich glaube, das ist euch wahrscheinlich ein Begriff, immer wenn es um so wehrhafte Demokratie geht oder vor allen Dingen, wenn es um Rechtsextremismus oder auch Linksextremismus geht, heißt es auch, naja, die Weimarer Republik war wehrlos und deswegen wehren wir uns heute gegen die Extremisten und die Feinde der Demokratie. Und mein Argument, was ich versucht habe in der Forschung auch herauszuarbeiten, ist, dass es eigentlich ein bisschen ein historischer Skandal ist, dieses Argument zu benutzen oder diese Darstellung der Geschichte so zu machen, weil die Weimarer Republik natürlich nicht wehrlos war, ganz im Gegenteil, es gab auch Parteiverbote, auch der NSDAP, es gab ein Verbot der SA zum Beispiel auch, aber es war vor allen Dingen ein Problem der Behörden und der Justiz, auch die in Teilen doch sehr noch monarchistisch oder auch konservativ und demokratieskeptisch, um es jetzt mal ein bisschen gering auszudrücken, eingestellt war, die eigentlich diese Republik so untergraben haben. Und das Argument, dass Weimar wehrlos gewesen sei, geht ein bisschen darauf zurück, dass man diesen liberalen, nicht festgelegten und nicht so richtig harten Kurs eines schwatzenden Parlaments delegitimiert hat. Ja? Und dieses Argument trägt sich sozusagen in die Zeit heute zurück. Und das eigentlich sozusagen, also wenn man es auf die Spitze treiben möchte, könnte man sogar sagen, dass es eine nationalsozialistische Propaganda gegen die Republik war. Ja? Diese schwache Republik, die immer nur rumlabert und nicht richtig was macht. Und das sozusagen heute als Argument so ein bisschen zu verwenden, um zu sagen, jetzt können wir uns wehren, baut auf einer ideengeschichtlichen Tradition auf, die doch hochproblematisch ist. Und wenn man sich zum Beispiel anguckt, um das mal zu sagen, wie die Nationalsozialisten auf die Verabschiedung des Ermächtigungsgesetzes auch in der Publizistik 1933 reagiert haben, auch da wurde schon argumentiert, naja, diese Weimarer Republik selber war eigentlich ja schon illegal, weil sie nicht dem deutschen Geist, der deutschen Demokratie, wie sich Deutsche eine Demokratie vorstellen, Deutsche eine Republik vorstellen würden, entspräche. Und entsprechend wurde durch die nationalsozialistische Machtübernahme der eigentliche legale Zustand für das deutsche Volk erst wiederhergestellt. Ja, also das war sozusagen ein Propagandadreh der Nazis selber gegen die Weimarer Republik, zu sagen, die ist so wertlos, die hat keinen festen Grund, keine Substanz, ja, da die entspricht nicht dem deutschen Volk oder dem germanischen Rechtssinn, wie es sogar hieß. Und die Nazis stellen das jetzt selber erst wieder her. Ja. Genau, das heißt, darauf so aufzubauen, ist schon, gelinde gesagt, eine historische Verdrehung. Genau, und vor allen Dingen war es die ganze Zeit auch in der Juristerei, in der rechtswissenschaftlichen Auseinandersetzung, in der Weimarer Republik eine Debatte darum, wie diese Substanz der Republik eigentlich aussehen soll, ja, oder dass sie eben keine hat und dass man hier was Festes braucht, weil man nicht alles diesem Parteiengezänk und dem Parlamentarismus sozusagen überlassen kann. Ja. Und das, wenn man so an so was Festes, ja, appelliert, dann war das gerade, wenn man in die Weimarer Zeit guckt, dann war das natürlich sowas wie Gott, Volk, Staat. Ja. Und wenn man sowas in Anschlag bringt, um den demokratischen Prozess zu begrenzen, sind das die, ich sage jetzt mal, Landebahnen, ja, um auch noch so andere weite Rechtsbegriffe in eine Verfassung zu schreiben zum Beispiel oder auch in die gesetzliche Auslegung zu bringen. Und darüber passiert in der Regel sehr gut, dass da politische Ideologie reinkommt. Und genau das haben die Nationalsozialisten auch genutzt. Das heißt, die konservative Argumentation gegen die Republik und gegen diesen Wertrelativismus, der substanzlos ist und keinen richtigen Inhalt kennt, ja, den haben die Nationalsozialisten auch genutzt und sich an der Stelle mit den Konservativen ganz gut zusammengetan. Und den dann gefüllt mit, ja, wir brauchen aber eigentlich die Volksgemeinschaft, ne? Also da sozusagen diese anderen Begriffe super auf dieser Landebahn platzieren können. Ne? Genau, das ist dieser eine Punkt, der auch so ein bisschen so ideengeschichtlich ist. Und der zweite Punkt ist, wann ist eigentlich die Institutionalisierung der wehrhaften Demokratie passiert? Und jetzt springen wir an das Ende des Zweiten Weltkrieges nach dem Nationalsozialismus. Und man muss sagen, dass man zunächst so in den 40er, also Ende der 40er Jahre, so 46, 47, vielleicht auch noch ein bisschen 48, so einen Wind von links hatte. Das hat der Historiker Sebastian Ulrich mal so genannt, weil hier klar war, okay, der Nationalsozialismus hat sich, also das rechte Spektrum hat sich sehr delegitimiert. Und es gab so einen Aufwind an, wir müssen hier antifaschistisch sein, wir müssen dieses Deutschland ganz anders aufbauen. Und da gab es natürlich viele Gruppen, auch die zurückgekommen sind, politische Gruppen, die im Untergrund agiert haben oder die jetzt sagen wollten, okay, wir bauen jetzt hier was anderes auf. Dieser Wind hat sich aber relativ schnell gedreht. Also eigentlich schon 48 und spätestens 49 fing es an, dass der Kalte Krieg mehr und mehr so startete und dass sich die Blockkonfrontation zwischen den USA und der Sowjetunion, dass sich das da nochmal eine ganz andere Frontlinie irgendwie auftauchte. Das heißt, hier wurde eigentlich so ein entweder Antitotalitarismus oder eigentlich auch schon direkt Antikommunismus viel stärker, als dass man noch nach früher, also zurückgeguckt hat, um zu gucken, was ist denn eigentlich das Problem gewesen am Nationalsozialismus, sondern der Blick ging schon Richtung Zukunft, ne? Und der ging dann nach drüben. Und das Interessante ist, dass so, oder es gab ein Jahr der wehrhaften Demokratie, und das war das Jahr 1950, oder es ging rüber ins 1951, denn hier passierten relativ viele Gesetzgebungsprozesse, die auch ganz exakt diese Idee der wehrhaften Demokratie, die Grundidee der wehrhaften Demokratie, eigentlich institutionalisierten, kann man so sagen. Und da haben wir vor allem das politische Strafrecht von 1951, das ist das erste Strafrechtsänderungsgesetz gewesen, und es war so, dass die Alliierten natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg, nach dem Nationalsozialismus, sehr viele Gesetze gestrichen haben, die durchsetzt waren von nationalsozialistischem Gedankengut. Also genau das, was ich euch gerade versucht habe zu vermitteln, ne, wo so ganz breite Rechtsbegriffe reingekommen sind, die es aber auch ermöglicht haben, eben über Volksgemeinschaft Leute auch umzubringen, ja, also sozusagen den Mord auch zu legitimieren. Und genau das war natürlich auch beim politischen Strafrecht relativ stark. Ja? Also das ist natürlich ein Ort, wo ein Staat anfängt, seine Gegner sozusagen zu delegitimieren und zu strafverfolgen. Und natürlich wurde da relativ viel gestrichen. Und der Justizminister Dehler damals von der FDP, der hat gesagt, der hat sich das als Projekt vorgenommen, na gut, wir brauchen wieder ein politisches Strafrecht, wir müssen das hier, diesen Torso, so hat er es genannt, wieder richtig festmachen. Und der klassische Straftatbestand des politischen Strafrechts ist eigentlich Hochverrat. Ne? Das ist so ein bisschen Barrikaden bauen, anzünden, Regierungspalast stürmen, irgendwie so. Ja? Das ist so Hochverrat.
Und nach der Erzählung aber, dass die Weimarer Republik nämlich wehrlos gewesen sei und dass die ja irgendwie gescheitert sei, weil die Feinde der Demokratie die Demokratie genutzt hätten, um sie ganz heimlich mit legalen Mitteln abzuschaffen. Genau nach dieser Erzählung hat man einen neuen Straftatbestand geschaffen, nämlich den der Staatsgefährdung. Und da hat man gesagt, das ist ein kalter Hochverrat. Also die machen eigentlich legale Sachen, aber ihre Absichten, die sind falsch, ja, oder die sind illegitim. Und dann fragt man sich, okay, wie misst man denn jetzt Absichten juristisch? Und dazu wurde die freiheitlich-demokratische Grundordnung geschaffen. Also die steht natürlich auch in anderen Artikeln schon im Grundgesetz, aber an dieser Stelle am politischen Strafrecht hat man gesagt, unser Maßstab wird die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Also das heißt, wenn jemand Flugblätter verteilt, kann das legal sein, aber es ist nicht legal, wenn das gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung ist. Natürlich muss man dann immer noch definieren, was das eigentlich ist. Was in den ganzen, auch im Grundgesetzgebungsprozess, im Verfassungsgebungsprozess so nicht ausdiskutiert wurde, sondern das politische Strafrecht unter dem Straftatbestand Staatsgefährdung ist die einzige Debatte im Parlament, also im Rechtsausschuss damals vom Bundestag, wo überhaupt darüber diskutiert wurde, na, was könnte denn sowas wie eine freiheitlich-demokratische Grundordnung sein? Das klingt immer, freiheitlich-demokratische Grundordnung klingt immer so, Freiheit, Demokratie, wissen schon irgendwie alle, was gemeint ist, aber so klar ist es halt gerade rechtswissenschaftlich-juristisch eben nicht. Und dann war es eben das politische Strafrecht, unter dem das diskutiert wurde. Das ist natürlich schon jetzt nicht die Idee von demokratischem Minimalkonsens, den man sich vielleicht macht. Und da genau unter diesem Vorzeichen ist auch die Definition von Staaten gegangen. Die Abgeordneten hatten sich dann aber auch in dem Gesetzgebungsprozess gedacht, wir müssen auch gucken, dass wir dem Bundesverfassungsgericht hier nicht vorgreifen. Die haben sich dann auch nicht legitimiert gefühlt, in diesem Ausschuss die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu definieren. Und gesagt, wir überlassen es lieber dem Bundesverfassungsgericht und nennen das, was wir hier machen, die Verfassungsgrundsätze im Sinne des Strafrechts. Die haben sie diskutiert und haben festgelegt, dass wer sozusagen gegen diese Verfassungsgrundsätze im Sinne des Strafrechts vorgeht, dann sich der Staatsgefährdung, dem kalten Hochverrat, schuldig macht. Also hier eben mit geheimen Mitteln oder legalen Mitteln, aber geheim die neue Republik wieder unterwandern möchte und die Demokratie abschaffen möchte. Und dass der Wind sich da eben auch gedreht hat, hat man im Rechtsausschuss sehr gut gesehen, welche Szenarien oder Feinde beschrieben wurden und welche Szenarien man sich ausgedacht hat, wie denn irgendwie die neue frische Bundesrepublik denn hier unterwandert werden könnte. Und man hatte sich auch den Bundesverfassungsschutzpräsidenten damals, Otto John, eingeladen, er war von der SPD damals, um irgendwie Expertise einzuholen, was denn die Bedrohungslage ist. Und der sprach tatsächlich auch von der Bedrohung des Weltkommunismus, Zitat, der nämlich als erstes immer die Bundesrepublik unterwandern möchte, um dann die Weltherrschaft an sich zu reißen. Und das ist natürlich ein ganz anderes Bedrohungsszenario. Und vor allen Dingen ist es keine Auseinandersetzung mehr mit dem Nationalsozialismus. Und das ist aber die eigentliche Legitimationserzählung natürlich der Werft Demokratie, dass sie das, was die Weimarer Republik zu Fall gebracht hat und auch was vor allen Dingen nach ihr passiert ist, also die Weimarer Republik war ja nicht das Problem, sondern das, was auf sie folgte, verhindern möchte. Und gerade aber in der Institutionalisierungsphase der frühen 50er Jahre der Bundesrepublik hat sich der Fokus doch sehr nach Osten gerichtet und auf die Konfrontation sozusagen der Weltmächte. Ne? Und dann Deutschland liegt da natürlich genau mittendrin und war Schauplatz auch dieses Kalten Krieges an der Stelle, auch der ideologische Schauplatz. Genau. Und was diese Abgeordneten, das ist der dritte Punkt, dritter Aspekt hier an dieser Stelle, was diese Abgeordneten in dem Rechtsausschuss diskutiert haben, das wurde ein Jahr später vom Bundesverfassungsgericht zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung gemacht. Und zwar im Verbot der Sozialistischen Reichspartei. Es gab zwei Parteiverbote in der Geschichte der Bundesrepublik. Das eine eben das der Sozialistischen Reichspartei 1952 und das andere 1956 von der KPD. Beide wurden gleichzeitig beantragt vom Bundeskabinett. Ein Parteiverbot, das hatten wir gerade im Vorgespräch schon. Parteiverbote können beantragt werden vom Kabinett der Bundesregierung aus der Mitte des Bundestages, also von Abgeordneten und vom Bundesrat. Und hier an der Stelle eben wurde vom Bundeskabinett als Kompromiss das Verbot der SRP als NSDAP-Nachfolgepartei so ein bisschen beantragt, aber nur im Zusammenspiel, wir beantragen auch das Verbot der KPD. Beim Verbot der KPD hat sich das Bundesverfassungsgericht ein bisschen mehr Zeit gelassen, das war ein bisschen delikater. Bei der SAP ging es relativ schnell. Die war relativ erfolgreich, gerade bei den Landtagswahlen. Ich glaube, in Niedersachsen hatte sie 11% erreicht schon auf der Ebene. Also es war, wirkte schon bedrohlich und auch die Alliierten fanden das beobachtenswert. Genau, und dann wurde der Antrag eben eingereicht, 1951 und 52 im Oktober hat das Gericht die SAP verboten, und zwar, weil eben ihre Anhänger und auch vom Auftreten der Partei sie gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung ist, und dann hier vorgelegt die Definition der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, die relativ lange auch in den Schulbüchern immer noch stand, die eigentlich, Leggeby hat das mal Ketten zitiert, und Politikwissenschaftler, Ketten zitiert wird, also die sozusagen von 1952 eigentlich bis jetzt, bis zum Nichtverbot der NPD eigentlich so als die Formel gegolten hat. Und diese Formel, die das Bundesverfassungsgericht hier aufgeschrieben hat, das waren die Verfassungsgrundsätze im Sinne des Strafrechts, die in diesem bei der Staatsgefährdung im Rechtsausschuss diskutiert worden sind. Das Bundesverfassungsgericht hat interessanterweise aber nicht auf diese Quelle hingewiesen. Es wäre ja eigentlich auch juristisch ganz interessant gewesen zu sagen, naja, es gab hier eine Debatte im Ausschuss und wir haben die zur Kenntnis genommen und auch hier argumentativ finden wir das richtig an der Stelle und deswegen auch juristisch, verfassungsgerichtlich, höchste Ebene, sagen wir, dass das ist jetzt freiheitlich-demokratische Grundordnung. Das hat aber nicht stattgefunden. Es gibt keine Begründung für genau diese Formel, diese FDGU-Formel im Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Das Einzige, was man findet, ist so Schöpfungsordnung zum Beispiel. Ich auch denke, na gut. Dann muss es eben dieser Wert sein, der hier sozusagen die Grundlage liegt. Genau, vielleicht so viel zu diesem Punkt. Ich habe nicht ganz auf die Uhr geguckt, aber ich glaube, ich bin so ungefähr in der Zeit. Ich würde zum zweiten Aspekt kommen. Also Ausblendung und Verharmlosung von rechtem Terror. Das leitet sich auch ein bisschen her, oder ich würde vielleicht als Argument, was man auch diskutieren kann, mal in die Runde werfen, dass die antinationalsozialistische Erzählung der wehrhaften Demokratie ist eigentlich so ein bisschen ihre antikommunistische Schlagseite verdeckt und auch verdeckt, ja, dass auf den rechten Terror und die extrem rechte Organisierung in der Bundesrepublik nie so richtig geschaut wurde. Also gerade jetzt, wo die Forderung nach einem AfD-Verbot lauter geworden ist, war eigentlich genau diese antinationalsozialistische Legitimation von Parteiverboten als schärfstem Schwert der wehrhaften Demokratie wieder ganz stark da. Wenn man aber, und das habe ich versucht zumindest so grob zu skizzieren, ein bisschen in diese Geschichte guckt, sieht man, dass eigentlich es eher eine antikommunistische Ausrichtung war und dass der Blick auf den Nationalsozialismus, auf was war denn eigentlich, wie genau ist denn die Weimarer Republik eigentlich gescheitert, woran, welche Kräftekonstellation gab es auf der politischen Ebene und dann in der Folge auf welche, wie hat sich eigentlich der Nationalsozialismus als Regime etabliert, ja, wie hat der nationalsozialistische Staat funktioniert. Das wären eigentlich Auseinandersetzungen, wenn man sagen würde, na, eine Demokratie muss sich dem erwehren, müsste man ja genau diese Analysen machen. Müsste man genau gucken, wie hat das denn funktioniert. Und genau die sind aber in diesem frühen Institutionalisierungsprozess ausgeblieben, sondern man hat nach drüben geguckt und daran festgemacht, was wie eine wehrhafte Demokratie irgendwie aufgebaut werden soll. Genau, das ist ein Manko bis heute auch. Und wir können im Nachgang vielleicht auch nochmal so auch da ein bisschen drauf blicken. Man könnte da natürlich ein paar Analysen anstrengen, aber die kommen in diesem Kontext überhaupt nicht vor. Ja, und der zweite Punkt hier. Eigentlich hat der rechte Terror in der Bundesrepublik schon mit 1945 angefangen. Also es ging nahtlos sozusagen über. Es gab auch mit Ende des Zweiten Weltkrieges natürlich weiterhin Gruppen, die sich organisiert haben, die Anschläge verübt haben. Und das ist ein Teil der bundesrepublikanischen Geschichte, der immer zu kurz kommt, der noch nicht so gut erforscht ist und über den relativ ungenau oder nur wenig gesprochen wird. Und gerade wenn man auf die Phase der Entnazifizierung, also auf diese späten 40er Jahre guckt, von denen ich vorhin schon gesprochen habe, da waren natürlich zum Beispiel die Spruchkammern und die Entnazifizierung gerade wichtig. Das heißt, es gab Spruchkammerverfahren, wo geguckt wurde, wie waren hier Leute beteiligt am Aufstieg des Nationalsozialismus. Und dann bescheinigt wurde, okay, das waren Haupttäter oder das waren Mitläufer, das habt ihr vielleicht schon mal gehört. Auf genau diese Spruchkammerverfahren gab es Anschläge von rechten Gruppen. Ja, zum Beispiel auf die Spruchkammer von Camille Sachs. Camille Sachs hatte Franz von Papen, das war der vorletzte Reichskanzler, nee, Hitler war, kam dann ins Reichskabinett Hitler, aber es war der Reichskanzler in der Weimarer Republik, ein Präsidialkabinett. Und ihm wurde bescheinigte Camille Sachs auch, dass er durchaus Mittäter, Haupttäter, Steigbügelhalter war, dass er auch dann, er war dann Gesandter in Nordafrika, dass er auch da sozusagen immer noch Teil des Regimes war. Und auf genau diese Spruchkammer von Camille Sachs wurde ein Anschlag verübt von einer Gruppe, die sich abgekürzt hat, HIF, Hitler ist unser Führer. Ne, also es gab sozusagen einen rechten Terror, es gab Anschläge und es gibt seit 1945. Ja, und das organisiert sich sozusagen. Es gab die Schmierwelle, von der hat man vielleicht schon mal mehr was gehört. Also die war so in den 50er, 60er Jahren, war das dann nochmal mehr im Diskurs, die antisemitische Schmierwelle, wo Synagogen besprüht wurden oder angemalt wurden und jüdische Friedhöfe geschändet wurden. Dann wissen wir natürlich über das, man könnte sagen, rechte Terrorjahrzehnt der 1980er Jahre, gerade 1980, nicht nur mit dem Oktoberfestattentat, sondern auch mit dem Anschlag in der Hamburger Halsterstraße auf einer Geflüchtetenunterkunft von vietnamesischen Geflüchteten. Also da gab es eine ganze Menge Anschläge. Ich glaube, ich würde mich jetzt nicht festnageln gerade auf die Zahl, aber ich glaube, es sind 20 Menschen ermordet worden 1980 von Rechten. Und das ist so ein Teil der Geschichte, der immer so ein bisschen zu kurz kommt. Dann sagt man irgendwie, wer hat die Demokratie und ruft Parteiverbot und sagt, naja, aber was hat es den Leuten denn geholfen? Sozusagen. Also das ist ein Instrument, was irgendwo ein bisschen weiter oben angesiedelt ist, aber das nimmt die Realität auch von einer rassistischen Diskriminierung und einer rechten Hegemonie und auch einer rechten Gewaltförmigkeit kann das nicht auffangen. Genau. Und es gibt inzwischen, und das ist sehr zu begrüßen, zum Beispiel den zeithistorischen Arbeitskreis Extreme Rechte. Die beschäftigen sich mit sehr vielen einzelnen Aspekten damit. Es gibt Fabian Wirche zum Beispiel oder Gideon Botsch und Barbara Mante, das sind so die Namen, die gucken mal ein bisschen mehr in diese Geschichte und arbeiten das auf, gerade so die 70er Jahre, aber auch die 80er Jahre. Genau, das kann ich nur empfehlen, da mal reinzuschauen. Genau, der dritte Aspekt, das ist, was ich überschrieben habe mit dem Titel Ein Parteiverbot ist keine Demokratieförderung. Man muss natürlich wissen, dass wenn man das ein Parteiverbot bemühen möchte, ist das Repression und das baut ein bisschen auch auf einer exekutiven Logik. Wir haben ja sozusagen die Expertise des Verfassungsschutzes als Inlandsgeheimdienst, der bis vor kurzem auch noch einen Präsidenten hatte, der Hans-Georg Maaßen hieß. Ja, und aktuell ist das jemand anders, das ist Haldenwang. Der da auch nochmal andere Akzente setzt. Nichtsdestotrotz weiß man bei so einer Behörde nicht, wer als nächstes da vorsitzt. Ja, und natürlich muss man sich auch fragen, wie kann denn bei einer Behörde, die Verfassungsschutz heißt, aber natürlich eigentlich auch ein Inlandsgeheimdienst ist, wie kann denn Hans-Georg Maaßen dort der Chef sein? Ja? Und da muss man sich fragen, okay, wie ist das demokratische Potenzial da drin? Und das ist natürlich, das meine ich mit exekutiver Logik, das ist nicht ein Inlandsgeheimdienst, ist nicht ein Ort, wo überlegt wird, wie kann Partizipation aussehen, wie kann man Leute mitnehmen, wie können Leute irgendwie selber überlegen, wie gestalte ich denn meinen Alltag und meine Schule, meine Arbeit überhaupt so. Das ist ein Repressionsabwehrorgan und eben keine Demokratieförderung. Und auf dieser Expertise baut natürlich auch ein gerichtliches Verbot. Das Bundesverfassungsgericht würde natürlich den Verfassungsschutz eher als, oder das, was die Berichte des Verfassungsschutzes hier sind, eher als ein Teil seiner Beweisführung dann anerkennen. Also das Gericht müsste und würde auch nochmal selber nachschauen, wie das bei einer AfD wegen mir aussehen würde und würde eine eigene Beweiserhebung machen. Ja, und nicht sich nur auf den Bundesverfassungsschutz stützen. Das ist, wie gesagt, ein Inlandsgeheimnis und wie da die Informationen auch erhoben worden sind, dass alles gerichtsfest ist und auch vor Gericht standhält und rechtsstaatlich in Ordnung, auf eine ordentliche Weise zusammengekommen sind, diese Informationen, ist natürlich nochmal eine andere Frage. Ne? Das heißt, genau, das ist das eine, also es baut auf Repression und exekutiver Logik, und das andere Argument oder ein anderes Teilargument, was da dazugehört, ist, was bringt denn ein AfD-Verbot, wenn man mal ein bisschen in so den ländlichen Raum auch schaut, das muss nicht nur Ostdeutschland sein. Da hat die AfD gegebenenfalls schon eine sehr krasse Hegemonie, und wenn man mal im Wahlkampf jetzt auch in den Landtagswahlen über die Landstraßen fährt, dann sieht man vielleicht fast nur noch AfD-Plakate da hängen. Das heißt, die anderen Parteien haben sich aus dem ländlichen Raum, gerade in der Breite der Fläche, auch schon ein bisschen verabschiedet. Was hier auch zu beobachten ist, ist natürlich eine mangelhafte soziale und kulturelle Infrastruktur. Da geht es nicht nur um Theater oder Jugendclubs, da geht es auch um Ärztinnen, da geht es um den öffentlichen Personennahverkehr, da geht es um den Lebensmittelladen. Ne? Und da kann man natürlich die AfD verbieten, aber ich würde sagen, das schafft vielleicht auch eine kurze Verschnaufspause für zum Beispiel Regierungsbildung. Also natürlich wird ein Verbot einer Partei dauert viel länger, und für die jetzigen Landtagswahlen und auch für die Kommunalwahlen wird es keine Rolle mehr spielen. Aber es würde sozusagen in ein paar Jahren, 1, 2, 3 vielleicht, ein bisschen eine Verschnaufpause geben, um Regierungsbildung auf Landesebene leichter zu machen oder um auch sowas wie, wenn wir auf kommunale Infrastruktur gucken, sowas wie Wasserversorgung, die haben oft Aufsichtsräte, ja, und das wird auch nach Parteimitgliedern auf der kommunalen Ebene oft besetzt, ja, und da sitzt natürlich auch immer mal ein AfD-Mitglied dabei, ja, und ne, wenn man da ansetzt, könnte das natürlich auch eine Verschnaufspause geben, aber es löst das eigentliche gesellschaftliche Problem, vor dem wir sozusagen stehen, nicht. Ne, da braucht es eine ganz andere Finanzierung auch von kommunaler Infrastruktur, von Stärkung von Städten und Gemeinden, von lokaler Demokratie sozusagen. Ja. Also es muss eigentlich viel mehr viel breiter demokratische Prozesse geben, um so einer rechten Landnahme auch was entgegenzusetzen. Und man muss es nicht unbedingt gegeneinander diskutieren. Ja? Also wenn sich so Kapazitäten auf eine Kampagne für ein AfD-Verbot zum Beispiel richten, ist das ja auch okay, kann man machen. Aber man muss sozusagen, um dieser rechten Hegemonie Einhalt zu gebieten, eigentlich eine andere Politik machen, man muss andere Angebote machen, man braucht viel mehr in der Fläche, genau, kulturelle, soziale Angebote. Ja, vielleicht zu viel.
Magst du nochmal zusammenfassen, was so dein Blick sozusagen auf ein Verbot wäre? Also aus der heutigen Sicht, mit allem, was du gerade erzählt hast, was wäre so dein Fazit?
Mhm. Na, mein Fazit wäre, vielleicht habe ich es auch ein bisschen schon gesagt, kann man machen, aber zu viel erhoffen braucht man sich davon nicht. Kann man machen als im Sinne von, würde an einigen Stellen Erleichterung schaffen und würde, glaube ich, auch, und das ist relativ schnell gesagt, ne? Also ich glaube, diese Erleichterung ist für gerade die Kommunalpolitik gar nicht unerheblich. Also mit wem kann ich dort eigentlich wie Bündnisse machen? Ja, auch wenn man mal guckt, wo ist die Brandmauer schon gefallen, gerade auf kommunaler Ebene, dann ist es, glaube ich, schon von Vorteil, wenn man mal versucht, diese Partei zu verbieten, mal vielleicht außen vor gelassen, wie lange das dauern würde. Also ich würde mir nur nicht zu viel davon erhoffen und vor allen Dingen nicht zu schnell jetzt irgendwelche politischen Erfolge davon erhoffen. Und ich würde sagen, das ist ein juristisch repressives Mittel. Das wird es auch immer bleiben. und das löst das politische Problem nicht, das wird uns nicht, genau, das wird uns nicht die rechte Hegemonie auf breiter Flur irgendwie dagegen helfen.